Souverän im Job, der 14-tägige Podcast für selbstbestimmtes Arbeiten. Ich heiße Marion Lemper-Püchlau und in meiner Sendung geht es um mehr Souveränität am Arbeitsplatz. Du erfährst, wie du immer ein wenig über den Dingen stehst. So kannst du deine Ziele erreichen, du bewahrst dir deine Selbstachtung und du ziehst mehr Befriedigung aus deiner Arbeit. Lass dich inspirieren und mach das Beste aus jedem Arbeitstag. Wir alle neigen dazu, unsere hellen Seiten, in Anführungszeichen, also die Seiten, die wir an uns mögen, auf die wir stolz sind, stärker wahrzunehmen als unsere düsteren. Der dunkle Teil unserer Seele macht uns Angst und wir schämen uns zuweilen sogar dafür. Diese dunklen Anteile unserer Persönlichkeit nannte der berühmte Psychoanalytiker C.G. Jung Schatten. Es gehört zu unseren Lebensaufgaben, diesen Schatten zu erkennen, ihn anzuerkennen und bewusst damit umzugehen. Die Augen vor ihm verschließen zu wollen, wäre alles andere als souverän. Wenn wir es hingegen schaffen, mit ihm leben zu lernen, dann können wir ihn davon abhalten, Schaden anzurichten. Wir können grundsätzlich nur jene Seiten unserer Seele kontrollieren, die uns bewusst sind und deren Existenz wir anerkennen. Nur auf diese Weise können wir unser Leben bewusst und verantwortungsvoll gestalten. Der Schatten gehört definitiv zu uns. C.G. Jung, der berühmte Psychoanalytiker, hat irgendwo geschrieben, ich möchte lieber ganz sein als gut. Und das kann ich gut nachvollziehen. Ehrlich gesagt machen mir die Menschen Angst, die immer nur gut sind. Ich erinnere mich mit Schaudern an meine Studienzeit, in der ich manchmal Theologiestudenten begegnet bin, die unfassbar gut und freundlich waren. Mir war ganz komisch zumute, wenn ich mit ihnen sprach. Heute weiß ich auch warum. Diese Gutmenschen haben sich ihren eigenen Schatten nicht gestellt. Sie haben versucht, sie zu leugnen. Sie wollten vor sich selbst, vor Gott und vor anderen nur durch und durch gut dastehen. Aber genau das ist gefährlich. Wenn wir die Augen vor unseren Schatten verschließen, dann werden sie unkontrollierbar. Was wir verleugnen, können wir logischerweise nicht steuern. Es ist also sehr wichtig, dass wir uns mit den eigenen Schatten auseinandersetzen. Aber wo kommen die überhaupt her? Dazu gibt es verschiedene Erklärungsansätze, wie zum Beispiel aus der Philosophie. Sicher ist, das Böse gehört zu den dauerhaften Merkmalen des Menschen. Es ist nicht etwa krankhaft, sondern lässt sich eher als pervertierte Lebensenergie verstehen. Ein Beispiel dazu. Es ist völlig okay, dass wir Konkurrenten haben und mit ihnen um das kämpfen, was wir haben wollen. In einem fairen Kampf liegt nichts Böses. Es wäre aber nicht okay, würden wir es darauf anlegen, den Konkurrenten zu vernichten, indem wir ihm gezielt Schaden zufügen. Das wäre böswillig. Ich möchte mich in dieser Folge mit der einfachen Schlechtigkeit beschäftigen. Es geht hier also nicht um das absolut Böse, das zum Beispiel durch die Halloween-Nacht wabert, äußerst destruktiv und bedrohlich ist und eine Pervertierung des Seins darstellt. Mir geht es vielmehr um diese ganz normale Schlechtigkeit. Sie kann viele, viele verschiedene Ursachen haben und resultiert beispielsweise aus Interessenskonflikten oder auch mal aus Überforderung. Jemand ist sehr gestresst und sagt dann etwas überaus Verletzendes. Manchmal ist böses Tun auch systemisch bedingt. Ich habe unter anderem erlebt, dass manche Unternehmen eine ausgesprochen ungesunde Konkurrenz unter ihren Mitarbeitenden fördern. Das führt natürlich auch zu böswilligen Akten und es entsteht eine giftige Unternehmenskultur. Ich möchte mich hier auf eine psychologische Erklärung unserer alltäglichen Schlechtigkeit beziehen. Wie so oft in der Psychologie müssen wir uns dafür erst einmal mit der Kindheit beschäftigen. Wir hier in diesem Kulturkreis erleben unsere Kindheit in einer Welt, die von wirtschaftlichen Strukturen geprägt ist. Nicht der Mensch mit seinen Bedürfnissen nach Wärme und Zuwendung steht im Mittelpunkt, sondern der Profit. Es ist eine kalte Welt. Arno Grün nennt sie böse, gewalttätig und krank. Viele von uns empfinden es ebenso, andere sind aber so daran gewöhnt, dass es ihnen gar nicht auffällt. Diese Zustände haben natürlich Einfluss auf die Erziehung. Kinder, die in dieser Welt aufwachsen, müssen darin zurechtkommen. Deshalb werden liebende Eltern alles tun, damit ihre Kinder in dieser Welt eines Tages eine gute Zukunft haben werden. Das führt zwangsläufig zu vielerlei Restriktionen. Die Welt der industrialisierten Produktion erfordert eine industrialisierte Erziehung. Wir brauchen ein Heer von gehorsamen Arbeitskräften. Da sollen unsere Kinder später mal reinpassen. Das eigene und Unangepasste der kindlichen Natur könnte dabei einen Störfaktor darstellen. Deswegen wird es nicht gefördert. Kinder werden in ihrer Individualität nicht gestützt, sondern vielmehr zurechtgewiesen, wenn sie den Erwartungen der Erwachsenen nicht entsprechen. Dazu möchte ich kurz von einer Studie berichten. Die Kreativitätsforscher George Land und Beth Jarman haben 1600 Kinder im Alter von 5 Jahren getestet. Es handelte sich dabei um einen Test, den die NASA entwickelt hatte, und zwar um besonders innovative Ingenieure und Entwickler ausfindig zu machen. Die Kinder sollten da zum Beispiel möglichst viele ungewöhnliche Verwendungsmöglichkeiten für Ziegelsteine finden. Es stellte sich heraus, die 5-Jährigen schnitten einfach großartig ab. 98% von ihnen schafften es in die Kategorie hochgradig kreativ. 5 Jahre später haben die Forscher ihren Test mit den Kindern wiederholt. Von den inzwischen 10-Jährigen waren nur noch 30% hochgradig kreativ. Nach weiteren 5 Jahren waren es gerade noch 12%. Dann testeten die Forscher eine riesige Vergleichsgruppe, nämlich 280.000 Menschen über 25 Jahre. Das Ergebnis? 2% von ihnen waren hochgradig kreativ. 2% von ursprünglich 98%. Es stimmt also, unsere Erziehung ist zu restriktiv und lässt jungen Menschen zu wenig Raum. Was passiert nun mit ihnen? Kinder sind auf die Liebe ihrer Eltern angewiesen. Diese Liebe ist existenziell wichtig für sie. Also versuchen Kinder so zu sein, wie ihre Eltern sie haben wollen. Sie wollen nichts tun, womit sie die elterliche Liebe verlieren könnten. Eltern empfinden das Unberechenbare, Wilde, Ungezügelte, eben Individuelle an ihren Kindern oft als sehr anstrengend und ein wenig verstörend, zuweilen vielleicht sogar als bedrohlich. Also versuchen Kinder, sich zu kontrollieren. Sie unterdrücken immer mehr das Individuelle, das scheinbar nicht in diese Welt passt, und lassen es nicht mehr zu. Sie nähern sich immer mehr dem Bild an, das ihre Eltern sich wünschen. Sie spielen die Person, die die Eltern in ihnen sehen wollen. Sie beginnen sogar, sich mit der Sichtweise der Erwachsenen zu identifizieren und selbst die Anteile ihrer eigenen Person abzulehnen, mit denen die Erwachsenen nicht umgehen können. Dafür werden sie dann geliebt. Das Kind darf nicht zeigen, wie unglücklich es darüber ist, nicht als ganze Person geliebt zu werden, sondern nur für jene Anteile, die den Erwachsenen gefallen. Es versteckt sein Unglück sogar vor sich selbst, denn dieses Unglück zu spüren wäre äußerst schmerzlich, und zwar für beide Seiten, sowohl für das Kind als auch für die Eltern, denen ihre eigene Lieblosigkeit ja gar nicht bewusst ist. Sie könnten vor sich selbst nicht zugeben, dass sie ihrem eigenen Kind seine Individualität nicht zugestehen. Also tun Eltern und Kind so, als sei alles in Ordnung. Das geht auf Kosten des Kindes, denn es muss erstens seine Persönlichkeit unterdrücken und zweitens dabei auch noch so tun, als wäre es glücklich und zufrieden. Und das sind die Folgen. Erstmal wird das Kind Scham und Schuld empfinden, wenn es sich doch mal so verhält, wie die Eltern es nicht haben wollen. Das Kind versucht, diese Anteile seiner Person zu verleugnen und zu hassen. Weiterhin weitet sich dieser Selbsthass mit der Zeit aus. Es ist eine Binsenweisheit, dass man das, was man bei sich selbst nicht leiden kann, auch bei anderen nicht ausstehen kann. Wir hassen bei anderen ganz besonders intensiv das, was wir bei uns selbst nicht zulassen. Und schließlich wird das Kind als erwachsener Mensch das, was ihm angetan wurde, weitergeben. Wir wiederholen nun mal einfach die gelernten Muster. Wir sind genauso grausam, wie man es mit uns gewesen ist. Uns fehlen Empathie und Toleranz. Meines Erachtens nach genau das, woran die Welt am meisten krankt. Die ganze Sache hat noch einige weitere äußerst ungute Folgen, auf die ich hier aber nicht eingehen möchte, weil das zu weit führen würde. Sicher ist jedoch, eine Rettung ist nur möglich, wenn wir lernen, uns selbst zu lieben, so wie wir sind. Selbsthass ist mit Souveränität nicht vereinbar. Solange wir uns nicht wirklich mit all unseren Facetten annehmen können, werden wir immer wieder Akte der Grausamkeit begehen. Empathie und Liebesfähigkeit bleiben stark eingeschränkt. Sie stehen uns als Optionen nicht in ausreichendem Umfang zur Verfügung. Wir müssen erst jenen abgelehnten und abgespaltenen Teil unserer Persönlichkeit anerkennen und in unser Selbstbild integrieren, um ganz zu werden. Dann endlich wird der Hass aufhören. Dann können wir auch anderen Menschen Empathie entgegenbringen. Alles beginnt damit, dass wir es schaffen, uns von den aufgezwungenen Rollen und Verhaltensweisen zu verabschieden. Ständig fremde Lebenspläne zu verwirklichen, macht uns unfrei. Souveränität ist jedoch innere Freiheit. Wir können es wirklich lebendig sein und genau die Person werden, die wir sind, wenn wir uns von den vorgegebenen Lebenskonzepten lossagen. Du sollst werden, der du bist, hat Nietzsche geschrieben. Wenn das gelingt, werden wir aufhören, uns auf Karrieren zu fixieren und uns stattdessen selbst treu sein. Vielleicht wird dann aus einem Geschäftsführer ein Bienenzüchter. Von außen mag das dann so aussehen, als hätte man versagt oder sei verrückt. In Wahrheit aber hat man den Sieg über das grausame Schauspiel davongetragen, das Menschen so oft dazu zwingt, sich selbst zu verleugnen, um einen Erfolg zu erringen, den andere für sie definiert haben. Und vielleicht wird unsere Arbeitswelt endlich menschlicher, wenn wir ganz und wahrhaftig sind, sodass Unternehmensentwicklung und Profit nur noch ein Teil der täglichen Freude sind und das Sein und Tun an sich den Hauptteil der Lebensfreude ausmachen. Wir müssen auf all die Herzlosigkeiten aufmerksam machen und unser Bestes tun, sie durch Menschlichkeit und Warmherzigkeit zu ersetzen. Zwar lässt sich die alltägliche Schlechtigkeit in vielen Fällen prima erklären, allerdings entbindet uns das nicht von der Verantwortung für böse Taten. Denn unser böses Tun ist niemals ein Reflex. Hat dir der heutige Impuls gefallen? Dann kannst du jetzt zwei Dinge tun. Du kannst mir eine Nachricht schicken mit einer Frage, zu der du gerne hier im Podcast eine Antwort hättest. Du erreichst mich unter info@lemper-püchlau.de. Und du kannst eine Bewertung bei iTunes abgeben, damit diese Sendung für andere Interessierte sichtbarer wird. Schön, dass du mir zugehört hast. Bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit für dich.